an alle Eishockey-Fans da draußen. Seid ihr alle wieder wach? In der letzten Nacht ging die Serie um den Stanley Cup in der NHL los. Colorado spielt gegen Tampa Bay und ganz sicher viele von euch waren live dabei. 1:0 steht es in der Serie für Colorado. Mein heutiger Gast hat sich auf jeden Fall den Wecker gestellt. Joel Wüthrich ist seit Jahren ein Kenner der NHL-Szene und ich blicke mit ihm natürlich auch auf die Finalspiele. Mein Name ist Konstantin Krüger und das hier ist Eiskalt auf den Punkt, der offizielle DL-Podcast, präsentiert von Sportradio Deutschland. Wüthrich schreibt regelmäßig Hintergrundberichte über die NHL in der Eishockey-News und hat zudem ein ausgezeichnetes Beziehungsnetz in Nordamerika. Neben den sportlichen Themen besprechen wir die Markenstory der NHL und warum die NBA im Basketball im Vergleich zur NHL die neuen Märkte in Europa noch ein bisschen besser bespielt. Mit Blick auf NHL-Commissioner Gary Bettman, der bei den eingefleischten Eishockey-Fans durchaus kritisch gesehen wird, hat Wüthrich eine klare Meinung. Polarisieren tut er, doch alle Beteiligten sollten froh sein, wie professionell Bettman die Liga aufgestellt hat. Wie die NHL auf die Schweiz und Deutschland abstrahlt, besprechen wir ebenfalls. Interessant zu hören, dass laut Wüthrich die Schweizer gar ein bisschen neidisch auf Deutschland sowie Leon Dreiseite sind. Oder wie er selber sagt, ein Leon hätten wir natürlich auch gerne. Und damit rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit dann rein in den neuen Podcast. Meine rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Und ich sage, hallo Joel.
Ja, hallo Konstantin.
Grüße dich, vielen Dank für deine Zeit. Wo erwische ich dich gerade?
Im Moment bin ich in Basel in der Schweiz und bereite die Saison vor, sozusagen für meine Sportvermittleragentur. Es ist ziemlich viel los und ja, es ist Mercato-Zeit, wie man so schön sagt, ja.
Ja, sehr gut. Ja, Schweiz, du sprichst es an, ist im Kontext Eishockey auch ein Themenbereich, wo du dich sehr gut auskennst. Aber wir wollen heute ausführlich über die NHL sprechen, über den Stanley Cup, über die Finalserie zwischen Colorado und Tampa Bay, aber auch das ein oder andere links und rechts abseits der Finalserie, auch so ein bisschen auf die Marke NHL mit Commissioner Gary Bettman schauen. Freue ich mich auf das Gespräch und deine Einschätzung. Lass uns doch aber erstmal einsteigen damit, wieso du recht oder sehr tief die letzten Jahre und Jahrzehnte mit der NHL verbunden bist als Journalist, richtig?
Ja, also einerseits ist es als Journalist, andererseits ist es auch im Marketingbereich und in der Sportvermarktung. Ich habe sehr starke Verbindungen zu Montreal und zu den Canadiens de Montréal. Französisch ist meine Muttersprache. Ich habe familiäre Verbindungen, aber auch viele Freunde. Und gut, es hat sich jetzt vieles geändert im Staff der Canadiens de Montréal. Aber früher hatte ich praktisch zu allen Leuten, die dort Entscheidungsträger sind oder waren, sehr, sehr starken Kontakt. Nach der Pandemie hat es halt viel Bewegung gegeben, in der Teppichetage natürlich. Aber man baut sich das auf. Ich habe seit 88 bin ich dabei, hat mit den Olympischen Spielen Calgary gestartet und vor allem seit den 90er Jahren war ich eigentlich jedes Jahr dort und decke die NHL ab für verschiedene Medien, war Chefredakteur von den offiziellen Eishockey-Magazinen 20 Jahre lang hier in der Schweiz, habe natürlich sehr viel NHL berichtet und habe mich sozusagen etabliert als NHL-Experte, habe so den einen oder anderen Blog, der sehr gut läuft und ja, natürlich viel Kontakt, habe ein Cross-Media-Management gemacht für den Spengler Cup, wo auch immer wieder NHL-Personal oder NHL-Protagonisten dabei waren, auch im Management-Bereich. Und so hat man natürlich eine Leidenschaft sozusagen zum Beruf gemacht. Ich bin nicht voll umfänglich in diesem Bereich beruflich tätig, weil das ist vielleicht so ein 30%-Job, der mich aber völlig ausfüllt und wo ich sehr, sehr viel Vergnügen empfinde dabei. Die anderen Prozentbereiche sind als Dozent bin ich tätig für Marketing und als PR-Manager für meine PR-Agentur, die seit 1992 erfolgreich läuft. Und das ist halt eben diese Verbindung. Ist halt etwas kompliziert zu erklären, aber so ist es halt nun mal.
Ja, aber ja, also in der Tat ja breit aufgestellt, aber glaube ich gut erklärt und so weiß man, wieso wir heute dazu sprechen, zur NHL, zur Finalserie. Und dann lass uns noch einmal, das hast du mir eben erzählt und die Anekdote würde ich gerne jetzt auch in die richtige Aufnahme mit reinnehmen. Du hast Calgary 88 angesprochen, da hast du auch einen ungewöhnlichen Move gemacht, sage ich mal. Also du hast das Militär damals geschwänzt, sagtest du mir eben, um über die Olympischen Spiele zu berichten, richtig?
So ist es ja. Also man hat mich angefragt. Ich war Jungjournalist, völlig unerfahren und ganz jung natürlich, kaum 20. Und ja, und das war dann die große Chance. Da wurde ich angefragt. Ich konnte in 4 Sprachen berichten und das war ideal. Und das habe ich dann auch wahrgenommen, diese Chance, und habe einfach halt, bin halt einfach nicht ins Militär eingerückt. Das war die Rekrutenschule, wie man das in der Schweiz sagt. Ja, die Basisausbildung habe ich mir einfach gesagt, okay, ist mir jetzt wichtiger, und weg war ich. Als ich zurückkam, wurde ich natürlich von der Militärpolizei am Flughafen gleich abgeholt. Ja, und dann ging es dann los im Militär. Ihr könnt euch vorstellen, die waren nicht sehr freundlich zu mir am Anfang, aber das ging dann nachher ganz gut.
Okay, sehr gut. Und die Leidenschaft zum Eishockey und zur NHL ist sowieso geblieben. Dann lass uns doch mal einsteigen in die Themen. Also die Finalserie steht an. Ich hatte gesagt, Colorado gegen Tampa Bay. Zwei Teams, wenn man so auch ein bisschen quer liest, was ich jetzt natürlich auch noch mal gemacht habe im Vorwege und auch andere Expertinnen und Experten man sich durchliest, dann durchaus ja zwei Teams, die verdient im Finale stehen. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich, natürlich verdient, weil der Weg ins Finale ist halt sehr oft irgendwie auch gepflastert mit Herausforderungen. Und da sehe ich zum Beispiel in diesem Moment die Bolts etwas im Vorteil. Und das sehe ich nicht nur aus dem sportlichen Bereich, sondern die hatten halt einige sogenannte Odds, also die hatten einige Hürden. Und diese Hürden, die man jeweils immer wieder überspringen muss, und ja, diese Resilienz, die man zeigen muss, das stärkt halt einfach. Und das bedeutet halt eben auch im Vergleich zu den Avs, dass die kamen fast problemlos ins Finale. Das ist jetzt etwas extrem ausgedrückt. Natürlich hatten sie immer wieder das Momentum auf ihrer Seite. Auch gegen die Oilers war das ja zwei, dreimal der Fall. Da konnte ein Spiel auch mal kippen. Aber ja, ich denke, dass bei so ausgeglichenen Mannschaften, die eine sehr, sehr gute Balance haben im Kader, sowohl vorne wie auch hinten, und beide eigentlich einen starken Torhüter, da ist vielleicht noch ein Fragezeichen bei den Avs mit Camper oder Francouz. Aber ich denke, dass die Bolts da wegen ihrer Resilienz und wegen ihres Siegesgehens, also ich habe mal einen Podcast, nicht einen Podcast, sondern einen Blog geschrieben für die Swiss Hockey News. Das ist, ich habe geschrieben, die haben ein Mia San Mian Game, oder? Also zu sagen, also bei denen, je mehr Resilienz, desto besser läuft's, und das stärkt die Moral. Und was man natürlich nicht einkalkulieren kann, sind die sogenannten Intangibles, also die Sachen, die einfach nicht im sportlichen Bereich zu situieren sind, die aber dann halt einen großen Impact auslösen innerhalb einer Serie. Oder das kann zum Beispiel halt eben irgendwie ein ganz bestimmter Hit sein, oder ein Penalty-Killing, das genau zum richtigen Zeitpunkt gut funktioniert, oder ein Momentum, das wechselt. Also ich vergleiche die Bolts etwas neuzeitlich mit den Pens, die auch immer wieder ja, in den Finals sich dann so durchsetzten, aufgrund ja, dieses sogenannten Siegergehens, oder aufgrund dieser Resilienz, die sie hatten schon in den Runden zuvor. Und ja, das ist so etwas dieser Bereich. Auch bei den sogenannten Dynastien hat man das immer wieder gemerkt. Bei den Canadiens de Montréal, die haben jeweils nicht immer als Favoriten gewonnen, ihre Stanley Cups. Manchmal waren sie Favoriten, manchmal waren sie hohe Favoriten, aber manchmal waren sie ja eigentlich nur 50-50 in den Vorschauen, und haben dann trotzdem gewonnen, eben deswegen, ja.
Okay, also heißt, du siehst Tampa Bay ein Stück weit vorne, jetzt vor der Serie, und du hast so eine Dynastie angesprochen. Es ist ja so, wenn die das jetzt für sich entscheiden können, wie gesagt, so eine Serie kann lang sein, mit bis zu 7 Spielen, ist es doch so, dass sie das dann dreimal hintereinander geschafft haben, den Stanley Cup zu holen, richtig?
Ja, und das wäre eine Riesenleistung. Einerseits schon mal dieses Three-Peat ist eine Riesenleistung. Dann natürlich, wenn man auch sieht, dass es mit einem gewachsenen Kern ist an Spielern. Da wurde immer nur situativ wurde an Mannschaftsgefüge geändert und jeweils immer sehr erfolgreich und man hat auch immer wieder es geschafft bei der Salary Cap genau diesen Kern zu halten. Ja, und die Leute, die dann irgendwie auf einmal teurer waren aufgrund von guten Playoffs oder weil halt eben jetzt der Vertrag auslief, die wurde man dann, ich sage jetzt nicht los, aber die konnte man dann gewinnbringend wieder weiter traden sozusagen. Ja, um wieder zu schauen, also es fehlen ja auch Schlüsselspieler bei den Bulls. Und trotzdem läuft's. Also das zeigt einfach, wie stark gewachsen oder wie gut dieser Kern funktioniert bei Tampa. Und nur so kann man dreimal hintereinander den Stanley Cup gewinnen, weil nur mit Momentum und nur mit Intangibles und nur mit Resilienz allein würde man das niemals schaffen.
Daran anknüpfend, ist es aus deiner Sicht jetzt schon möglich vorherzusehen, dass so eine Mannschaft wie Tampa Bay, die haben es jetzt, haben wie gesagt die Möglichkeit, zum dritten Mal hintereinander den Stanley Cup zu holen, dass sie auch über die kommenden Jahre hinweg die Mannschaft sein werden, die es gilt zu schlagen, wenn man den Stanley Cup holen will? Oder kann man das aufgrund der im Vergleich zum deutschen Sport eben der durchaus, du hast eben Salary Cap angesprochen, das Trading-System in Amerika, das ist ja schon anders. Deswegen die Frage, kann man das vielleicht doch nicht voraussagen, weil so eine Mannschaft wie Tampa Bay dann auch mal über mehrere Jahre nicht zu den Top-Favoriten gehören kann? Wie blickst du da drauf?
Ja, ich meine, das kann ja immer passieren, weil man ja manchmal halt nicht weiß, wie das jetzt in 1, 2, 3 Jahren aussieht mit den Schlüsselspielern und ihren Verträgen, oder? Und ich sehe halt aber einfach die Arbeit von Julien Brisebois, den habe ich in Montreal kennengelernt, als er noch in Montreal war. Dort war er in einer ganz anderen Funktion und er wurde dann von Steve Yzerman aufgebaut als zukünftiger GM und der ist halt schon extrem geschickt, was diese Sachen betrifft, wie Trades, wie Mid-Season-Trades, wie Draft und so weiter. Also ich sehe halt einfach den Schlüssel bei Julien Brisebois, der macht halt einfach eine hervorragende Arbeit. Und wenn man so einen GM hat, dann kann man über viele Jahre im Stanley Cup-Finale stehen, ihn vielleicht sogar gewinnen oder zumindest immer wieder weit kommen. Ich sehe Tampa sicher in den nächsten Jahren immer, immer in den Playoffs, aber wir haben ja auch gesehen, es kann ja mal passieren, dass man nicht in die Playoffs kommt, und ein Top-Team ist ja auch schon einigen passiert.
Aus deutscher Sicht wurde die Runde jetzt zuvor natürlich besonders begutachtet, weil eben, du hattest die Oilers auch schon angesprochen, mit Leon Draisaitl da, der Topstar aus dem deutschen Eishockey weit gekommen ist, sich mit Verletzungen durch die Spiele, ja, ich will nicht sagen geschleppt, aber er war sehr wohl gehandicapt und hat trotzdem auch dort nochmal gezeigt, was für ein Ausnahmespieler er ist. Nun wird viel darüber diskutiert, was passieren muss in Edmonton und bei den Oilers, damit so ein Team rund um Leon Draisaitl und Connor McDavid dann auch in der Lage ist, nochmal einen Schritt weiterzukommen und den Stanley Cup zu holen. Wie siehst du das? Da werden immer gerade die Defensive, Torhüter und Verteidigung angesprochen. Sind das die konkreten Bereiche, die aus deiner Sicht auch den Oilers fehlen, um ganz, ganz oben anzugreifen?
Einerseits ja, andererseits nicht unbedingt. Also ich sehe die Defensive nicht so schlecht, wie man sie redet. Also ich meine, Nurse, CeCe, Keith, Bouchard, Kulak, Barry ist nicht schlecht. Und auch ja, ich meine, der Oscar Klefblom hat gefehlt, Mike Smith hat zum Teil gut gespielt. Leider hat er immer wieder Aussetzer. Das ist halt das Negative daran, wo halt vielleicht Colorado den Vorteil hatte. Ich sehe es eher, ich sehe es eher anders. Die Breite bzw. das Secondary Scoring, das muss besser werden bei den Oilers. Und ich sehe den Leon Draisaitl nicht unbedingt immer neben Connor McDavid, oder? Natürlich, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann macht man diese Powerlinie. Aber man hat auch gesehen, dass wenn er mit Zach Hyman spielt und mit Ryan Nugent-Hopkins, dass es eine extrem gute zweite Linie ist und das etwas Connor McDavid entlastet für die erste Linie. Es fehlt halt einfach dann an Tiefe. Die haben viel mehr Tiefe als letzte Saison, das muss man sagen. Die Verpflichtung von Zach Hyman war ein Home Run, muss man sagen. Also der Zach Hyman hat sehr, sehr viel gebracht, hat etwas Balance auch reingebracht. Auch seine Spielweise war gut, weil man hat den Oilers ja oft vorgeworfen, dass sie nicht performen in den Playoffs oder nicht genug performen. Natürlich performt jede Mannschaft gibt alles, aber man muss halt dann diese Grit haben, also diese ganz spezielle gesunde Aggressivität haben, und das hat dann der Zach Hyman eingebracht. Also diese Breite für die dritte und vierte Linie oder vielleicht halt auch einen weiteren sehr guten Left Winger. Mit Warren Fogel haben sie das jetzt vielleicht versucht. Ist nicht ganz so weit gediegen, aber trotzdem, es gab Fortschritte. Man muss sagen, dass der Leon Draisaitl sicher viel, viel besser umringt war von Mitspielern als auch schon. Und ich finde, dass seine Saison viel besser war, also nicht viel besser, das ist übertrieben, aber besser sogar war als die MVP-Saison. Mhm. Weil ganz einfach, er sogar in der MVP-Saison musste er dominieren. Hier konnte er ganz einfach mit dominieren, wenn man so sagen will. Also das war durch die Ausgeglichenheit in der Mannschaft oder etwas bessere Ausgeglichenheit, konnte er sich teilweise sogar etwas besser entfalten. Also ich fand das bei den Beobachtungen, man ist nicht immer nur dann gut, wenn man dominiert oder wenn man halt wirklich ein MVP ist, sondern wenn es einige MVP hat in der Mannschaft, dann ist man manchmal sogar noch effizienter.
Wie sieht es mit den Schweizer Protagonisten aus, die aktuell in der NHL unterwegs sind? Gibt es da aus deiner Sicht jetzt was die abgelaufene Saison angeht, spezielle Spieler, die besonders auf sich aufmerksam gemacht haben, wo man das vielleicht ja auch vielleicht ein Stück weit nicht so stark erwartet hat? Ich meine, bei Leon Draisaitl ist es ja auch so, dass viele gesagt haben, nach dieser MVP-Saison, wo soll das überhaupt noch hingehen? Und genauso wie du es jetzt eben erklärt hast, ist es ja erstaunlich, letztlich vielleicht auch ein Stück weit logisch, aber ich finde trotzdem auch schon erstaunlich und außergewöhnlich, dass wieder so eine starke Saison von ihm gekommen ist. Wie ist es bei den Schweizer Spielern?
Ja gut, natürlich im Fokus ist Romagnosi, das ist sozusagen unser Leon Draisaitl, halt einfach in der Abwehr ein Offensivverteidiger, der immer alle Erwartungen erfüllen kann, so mobil ist und halt einfach überragend ist natürlich. Das ist dann unser Leon Draisaitl, könnte auch mal MVP-Kandidat werden, niemand würde da rot werden dabei. Aber ich habe zum Beispiel, was immer unter den Radar fällt, das sind solche Spieler wie Nico Hischier, oder? Das ist der Captain, ganz junger Captain bei New Jersey. Die Mannschaft wird um ihn aufgebaut. Er ist nicht der große Punktelieferant, aber er ist der die Mannschaft zusammenhält, ist offensiv und defensiv extrem präsent, extrem stark. Er führt die Linien, er hat den Überblick. Also für mich war Nico Hischier, das war eigentlich mein MVP, mein persönlicher MVP diese Saison, auch wenn er nicht in den Playoffs spielte diesmal, er hat es ja schon mal geschafft mit New Jersey, in seiner ersten Saison sogar, nach dem First-Round-Draft-Pick. Und in einer Mannschaft, die nicht immer gut funktionierte, war er derjenige, der funktionierte sozusagen, fiel etwas unter den Radar, aber ich muss einfach sagen, überragend. Und man hat dann an der Weltmeisterschaft kürzlich gesehen, wie überragend er sein kann, wenn er in einer Mannschaft spielt, die funktioniert, oder? Und hätte die Schweiz nicht gegen die USA ein schlechtes Spiel eingesackt, wären die auch ins Finale gekommen. Da bin ich überzeugt. Also die waren wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Nebenbei hat es natürlich den einen oder anderen, der ebenfalls sehr gut performt. Wenn ich jetzt einen noch hervorheben sollte, dann wäre es Timo Meier. Also wenn er ein Tor schießt, dann heißt es in San Jose, heißt es dann jetzt Timo Time, oder? Vielleicht einer der besten One-Timer aus der Halbdistanz in der Liga, mit extremem Selbstvertrauen und einer so gewachsenen Selbstverständlichkeit, wie er die Dinge reinhaut, das ist halt schon hervorragend, muss ich sagen. Also wir haben ja schon knapp ein Dutzend, Jonas Siegenthaler ist auch so einer, der unter dem Radar läuft, aber herausragend spielt und in der, ja, ich könnte einige aufzählen, aber das sind so meine Favoriten aus Schweizer Sicht. Ja,
ja, spannend. Und direkt eine Überleitung zur nächsten Frage. Hier in Deutschland wieder mit Blick auf, natürlich, es wird immer viel an Leon Dreiseite festgemacht, aber wir haben eben halt ähnlich, wie du es gesagt hast, ja jetzt auch mehrere Spieler. Nico Sturm, der jetzt letztlich auch in der Finalserie ja mit dabei ist, aber auch Grubauer als Torwart und Lukas Reichel, Tim Stützle, also gerade Jüngere, die auch rübergegangen sind. Wie ist die Wahrnehmung bei euch in der Schweiz, was die Leistung von den von dir eben auch genannten Spielern angeht in Nordamerika und vielleicht auch zusätzlich gefragt, auch wenn die Frage platt ist, aber wie wichtig ist das fürs Schweizer Eishockey, dass eben auch diese, du hast es jetzt eben gesagt, ein Dutzend von Spielern drüben in Nordamerika erfolgreich Eishockey spielen?
Ja gut, es ist insofern natürlich für die Marke NHL in der Schweiz ist es natürlich wichtig. Man macht natürlich die Aufmerksamkeit fest an den Spielern und nicht unbedingt nur an den Spielbetrieb sozusagen. Nicht alle sind so wie ich zum Beispiel, der sich halt für alles interessiert, was in der NHL passiert. In Deutschland und in der Schweiz ist das ähnlich. Man macht es an den Spielern fest. Man nimmt die deutschen Spieler natürlich auch wahr. Wir sind Nachbarn, wir sind Rivalen und wir, wie soll ich sagen, wir achten sehr, was innerhalb der Grenze sozusagen passiert. Ich denke, die Schweizer sind manchmal sehr, sind etwas eifersüchtig auf einen Leon Dreiseitel oder auf die Erfolge. Man möchte auch mal so ein Erlebnis haben wie Uwe Krupp, der so ein Siegtor schießt in einem Stanley Cup Entscheidungsspiel. Solche Sachen und Tim Stützle ist ein Thema, weil genau dieser Bereich, die jungen Spieler, die nachrücken, das ist in der Schweiz extrem wichtig, weil hier natürlich die Formation der Spieler einen hohen Stellenwert hat. Das ist natürlich schon so. Und in der Schweiz hat sich das Interesse für die NHL-Themen natürlich extrem gesteigert. Mhm. Es gibt immer mehr Leute, die darüber berichten. Früher war ich einer von vielleicht einer oder zwei Journalisten, die Hintergrundberichterstattung gemacht haben über die NHL, weil ich ja oft dort war und Kontakt hatte mit Entscheidungsträgern oder auch mit Protagonisten, direkten Kontakt und nicht nur mit den Spielern. Und jetzt gibt es immer mehr, die sich heranwagen an das Thema, also jetzt im Bereich Hintergrund. Erfassen von Hintergründen und so weiter. Also man kann schon sagen, diese Spieler haben sehr, sehr viel beigetragen dazu, dass die NHL in Deutschland und in der Schweiz wahrgenommen wird, immer mehr.
Auch ein interessantes Themenfeld, was wir vorher besprochen hatten oder ich mir rausgenommen hatte, und das ist auch anknüpfend jetzt an das, was du gesagt hast, wenn wir es mal aus Marke NHL-Sicht betrachten, womit du dich ja jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre und Jahrzehnte auch sehr gut auskennst. Ist es denn aus deiner Sicht so, dass die NHL von sich aus genügend dafür tut, dass eben in diesen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz die Aufmerksamkeit so für das eigene Produkt da ist, wie es sein müsste? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, sie wollen es tun und sie machen es zum Teil auch, aber sie könnten es auch konsequenter tun. Man muss vielleicht auch den Mindset anschauen in Kanada, vielleicht weniger als in den USA. Kanada hat schon so einen etwas offeneren Mindset in Sachen Marken vertreten oder Markenbildung. Aber ich denke mir, dass mal zuerst hatte Priorität, dass man die neuen Märkte sozusagen erschließt im Süden von den USA oder die Märkte, das Marktvolumen vergrößert, das Marktpotenzial erkennt in diversen Regionen in den USA, was natürlich für viel Kritik immer wieder gesorgt hat in Kanada, weil Quebec wartet schon lange, dass man wieder eine Franchise bekommt. Es gibt einige Regionen in Kanada, die können es nicht ertragen, dass man lieber im Süden der USA die NHL irgendwie zu etablieren versucht und zum Beispiel diese Saga um die Arizona Coyotes, das ist etwas, was für wenig Verständnis sorgt, aber wenn man dahinter blickt, was eigentlich die Hauptstrategie ist im NHL-Marketing, dann ist es eben eine Produktentwicklung. Und Produktentwicklung bedeutet, dass man halt eben auch neue Märkte erschließt und dort versucht, Fuß zu fassen, um die Wertschöpfungskette zu vergrößern. Könnte man natürlich auch in Europa machen, wenn man zum Beispiel sieht, wie die NBA das macht. Die hat halt eben exponentiell konnte sie ihre Fanbase vergrößern und das Interesse vergrößern, während es in der NHL eher linear ist, sozusagen. Also die Markterschließung Europa ist bei der NBA etwas stärker und man sieht dort etwas stärkere Tendenzen, dass man sich in Europa sozusagen die Marke besser etablieren könne. Man nimmt auch in der NHL etwas für gegeben und für selbstverständlich, dass in Ländern wie, ich klammer jetzt Deutschland etwas aus, weil in Deutschland ist Eishockey nicht eine Hauptsportart, aber in der Schweiz ist es zusammen mit Fußball eine Hauptsportart. Mhm. Tschechien zum Beispiel, Slowakei, Skandinavien natürlich ausgeschlossen, vielleicht Norwegen. Russland, jetzt natürlich andere Situation, aber bisher natürlich auch Russland als Markt und ja, natürlich diese klassischen großen Märkte in Europa, da nimmt man es für selbstverständlich hin, dass das Interesse an die NHL wächst. Und ja. Ist ja auch der Fall natürlich, je mehr Spieler rüberkommen. Man hat auch gesehen, dass das im Verhältnis, früher war das Verhältnis so, dass Kanadier und US-Spieler fast 3/4 ausmachten in der NHL bis vor etwa 20 Jahren. Und heute ist es wirklich nur noch die Hälfte, wenn es hochkommt. Ja, also die Hälfte der Spieler kommt aus Europa. Muss man natürlich auch sagen, dass viele, die aus Europa kamen, natürlich eine gewisse Zeit der Ausbildung in Nordamerika gemacht haben, weil sie schon sehr jung rüberkamen.
Spannend der Vergleich zwischen NBA und NHL, der ja durchaus auch, das habe ich auch bei dir nochmal nachgelesen, der ja gerade in diesen Zeiten, also wirklich jetzt brandaktuell, wenn wir irgendwie auf die aktuellen Tage gucken, jetzt im Juni oder auch die letzten Tage, in der NBA sind ja auch die Finals, die streiten ja auch gerade ein Stück weit um die Aufmerksamkeit. Kannst du das nochmal an speziellen Sachen festmachen, woran es aus deiner Sicht liegt, dass die NBA das exponentiell hinbekommen hat im Vergleich vielleicht zu so einem eher moderaten Wachstum, was die NHL außerhalb von Nordamerika hinbekommen hat? Ich will auch darauf hinaus im Kontext Social Media und vielleicht auch ja Videos, Spielbilder, Highlights, wo ich immer das Gefühl habe, die NBA geht da ein bisschen offener mit um als jetzt die NHL, was auch so Rechte angeht.
Ja, es ist natürlich schon so, die NBA, wir haben jetzt von Europa gesprochen, die NBA hat halt eben auch noch in Asien und in anderen Teilen der Welt sehr, sehr viel eingesetzt in Sachen Marketing und in Sachen Promo. Ich würde da auch noch die NFL dazu zählen, die ähnlich wie die NBA auch exponentiell das Interesse hat, wachsen lassen in Europa oder auch im Rest der Welt. Natürlich ist schon so, dass die Pairings, also wie es läuft in den Playoffs, das spielt eine große Rolle bei der Aufmerksamkeit für die NHL. Welche Teams sind dabei? Haben wir so eine optimale Zusammenstellung wie jetzt gerade eben in den Semifinals mit einem kanadischen Team? Hätte natürlich viel lieber Toronto sein müssen für die Abdeckung und für den Markt, aber das ist jetzt, da werden mir die Oilers-Fans etwas verzeihen. Und vor allem die Montreal-Fans bei mir, die werden mir auch verzeihen, aber wir hatten ja Montreal letztes Jahr dabei. Aber wenn man sieht, die Zusammensetzung, ein Top-Team aus dem Süden, Top-Team aus dem Westen, dann eins natürlich aus die North-South-Verbindung und so weiter. Wir haben in der NBA natürlich jetzt eine Optimalsituation mit Golden State gegen die Celtics. Also besser kann es nicht werden für die Vermarktung. Ja. Da hat man natürlich einen riesen Vorteil. Ja, wenn die Oilers jetzt ins Finale gekommen wären, hätte man diesen vielleicht bei der NHL auch wieder. Aber dennoch ist es eine gute Finalpaarung, weil da sind zwei Teams dabei, die gewachsen sind, die sich etabliert haben, auch als Marke, in der Marke sozusagen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Florida Panthers im Vergleich zu Tampa Bay Lightnings, da ist es diametral gewachsen, die Marke. Ich finde, dass im Bereich Social Media die NHL schon einiges unternommen hat und schon viel gemacht hat, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zielgruppenansprache bei der NBA und NFL etwas besser ist. Also die ganze Sache, wie man die verschiedenen Zielgruppen im Bereich Affinität und Themenaffinität anspricht und natürlich das Angebot. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, will ich da schon betonen. Wenn ich das vergleiche mit früher, ist es natürlich ein Quantensprung gewesen, was in den letzten 5 bis 10 Jahren in der NHL passiert ist, auch für die Außenwirkung nicht nur innerhalb des Kontinents, sondern auch in die anderen Kontinente.
Mhm. Damit in Verbindung steht die Person Gary Bettman, der die Geschicke der NHL leitet und an der Spitze steht. Der das auch seit, also ich habe es jetzt nicht mir aufgeschrieben, aber er macht das auch seit mehreren Jahrzehnten. Jetzt ist gerade in der Diskussion, dass sein Vertrag auch nochmal oder wird anscheinend verlängert, wie man liest und hört. Bei den Fans, das habe ich auch, mir auch nochmal ein bisschen durchgelesen, ist das von jeher aber ja eine streitbare Person, ne?
Ja, ist es. Und man sieht es ja auch, wenn er den Pokal übergibt, dann kommt das Pfeif-Konzert. Er hat es mittlerweile auch so etwas, etwas kultiviert. Er findet das mittlerweile lustig und sagt, ja, kommt, ich bin jetzt wieder da, ihr könnt wieder pfeifen. Und nachher könnt ihr jubeln, wenn der Pokal übergeben wird. Da spielt er etwas natürlich auch mit seiner persönlichen Außenwirkung, die manchmal etwas trocken wirkt oder so. Man muss aber eines sagen, ohne Gary Bettman wären wir nie so weit gekommen in der NHL. Ich habe auch nicht immer meine Sympathien bei ihm, aber ich feiere ihn schon als Geschäftsmann. Als halber Kanadier muss ich natürlich auch sagen, dass ich ihm das übel nehme, dass er, Ausnahme Winnipeg, dort nicht gut gesinnt ist, zum Beispiel bei Quebec Nordiques. Und mehr das Marktvolumen im Süden irgendwie gerne intensivieren möchte oder vergrößern möchte. Er ist bei den Owners, ist er ein Superstar. Er hat die besten Verträge rausgeholt. Er hat, die TV-Verträge waren grausam, miserabel früher, schlecht ausgehandelt. Und alle Spieler, die ihn jetzt kritisieren, die können mal auf ihr Konto schauen und schauen, was beim letzten Rahmenvertrag für sie herausgesprungen ist, aufgrund seiner Verhandlungsgeschicks mit den TV-Sendern zum Beispiel oder die Vermarktung, wie die aufgegleist wurde. Mhm. Da muss ich einfach sagen, als Person kann er streitbar sein, aber als Geschäftsmann und als Commissioner ist ein Superstar und für mich der Beste in der Welt als Commissioner, auch im Vergleich zu NFL, NBA, Major League Soccer, Major League Baseball, alles, was man nehmen kann. Für mich ist er ein Superstar, aber ich bin nicht immer ein Fan von ihm natürlich. Er geht mir natürlich auch immer wieder auf die Nerven mit gewissen Verhaltensmustern und natürlich, wenn es darum geht, ein neues Team zu etablieren in der NHL, dass er da regelmäßig mit dem kanadischen Kernmarkt nicht sehr gut umgeht, sage ich jetzt mal so diplomatisch, ja.
Aber du siehst es auch so, dass so wie man es liest und hört, dass das dann nur eine Formsache ist, dass der Vertrag von ihm nochmal langfristig verlängert wird?
Ich denke, wenn man die Owner fragt, dann ist es eine Formsache, ja. Jetzt spielen natürlich vielleicht noch andere Aspekte eine Rolle. Die NHLPA spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Die werden auch ihre Bemerkungen dazu haben. Und es geht dann auch um die neue Haupt- und Substrategien der NHL. Was wollen wir in Zukunft erreichen und ist er dann der richtige Mann dafür? Da wird natürlich dann auch irgendwie eruiert, ist jetzt Zeit für einen Wechsel oder können wir vielleicht noch einige Jahre so weitermachen und ihn wirken lassen und weiter seine Kernkompetenzen irgendwie ausspielen? Das wäre dann die Strategie Sicherheit sozusagen aber es könnte ja auch sein, dass man sich wünscht, dass man irgendwie neuen Wind reinbringt und vielleicht ist Gary Bettman ja auch damit einverstanden und der hat ja sein Denkmal, hat er sich ja schon errichtet. Ja. Mhm.
Nun ist es so, dass nach 2 Jahren Pandemie, wo auch Gary Bettman gesagt hat, dass natürlich schwierig war für die NHL, aber dass man da ganz gut durchgekommen ist, so ist, dass die NHL im Rahmen der Global Series wieder nach Europa kommt, auch nach Deutschland. Es gibt auch ein Spiel bei den Eisbären Berlin hier bei uns in Deutschland. Wie wichtig ist das nochmal mit Blick auf Erschließung, neue Märkte, neue Zielgruppen hier bei uns in Europa, dass so eine Marke wie die NHL dann auch anfassbar ist und eben aus dem Kernmarkt in Nordamerika rauskommt?
Ja, die Global Series, die ist natürlich eindeutig ein Marketing-Tool für die NHL. Das ist das, worüber berichtet wird. Da muss man nicht irgendwie Storytelling betreiben. Das spricht dann für sich selber. Kommen die NHL-Stars nach Europa, hat man sicher mal die Kernzielgruppe hat man dabei und kann diese an sich binden. Und man sieht dann für alle die nicht so oft in die NHL gehen können, man sieht dann die Stars von nahen, das ist enorm wichtig natürlich. Deswegen werden ja diese Spiele von den nordamerikanischen Sportarten werden ja in Europa dann ausgetragen oder bei der NFL zum Beispiel in Mexiko und so. Also es ist selbstverständlich ein sehr gutes Marketing-Tool. Man kann sich präsentieren und man kann natürlich auch gute Verbindungen knüpfen und sich auch mit den Marketingabteilungen austauschen. Ich denke, das ist unverzichtbar für die NHL mittlerweile, dass sie das machen. Es bringt ihnen sicher mehr ein, als dass sie dafür ausgeben. Ich denke, das ist eine gute Sache für alle Seiten.
Was ich auch spannend finde, was ich dabei nochmal auch gemerkt habe, als ich mir das aufgeschrieben habe, wenn wir es mal umdrehen, wie siehst du denn mit Blick auf das zum Beispiel das deutsche und das Schweizer Eishockey, wäre es ein geeigneter Move oder ein geeigneter Schritt, dass man das auch macht, also dass man mit einer, man muss ja nicht gleich so weit gehen, dass man sagt, ganz geschweige von Spielen, aber also richtig Spiele um Punkte und Tore, sondern Testspiele. Man könnte ja auch dahin gehen, dass man eine Delegation zusammenbringt und dann auch mal von hier heraus aus Europa nach Amerika fährt. Wie siehst du das?
Das sehe ich eher schwierig, weil die Kanadier, die interessieren sich ja für Eishockey in Europa und ich weiß es ja auch von meinen Freunden und Verwandten in Montreal, die schauen die Spengler Cup-Spiele jeweils immer an. Mhm. Egal wer spielt, die finden das einfach spannend. In den USA interessiert das keine Sau. Und die USA, die interessieren sich nur für die Spieler aus Europa, aber keine einzige Mannschaft interessiert die Leute dort, außer man ist vom Fach. Man ist in der Branche tätig. Dann natürlich interessiert es absolut, logisch. Mhm. Aber wenn ich jetzt vom breiten Publikum ausgehe, in den USA jetzt mal, dort wird das niemanden interessieren. Es werden keine Leute kommen. Es wird vielleicht das Kernzielpublikum kommen aus Interesse vielleicht, aber sicher nicht. Man könnte sicher keine Begeisterungsstürme auslösen.
Man hat also es geht dann eher um den nicht, also es geht dann nicht um den Endkunden, also B2C, sondern es geht dann eher um Partner, Partnerpflege oder Partnermanagement oder auch ein Stück weit vielleicht Akquise im B2B-Bereich, also auf Unternehmens- und Partnerebene.
Ja, könnte man sagen, wobei das natürlich schon so funktioniert, da müsste man nicht irgendwie eine Reverse Global Series machen. Das sehe ich im Moment nicht wirklich zielführend. Mhm. Was halt einfach sowieso schon passiert, ist die Transparenz zwischen den Kontinenten in Sachen Spielermarkt, das ist bereits schon gegeben natürlich. Und ja, was halt einfach sein könnte, ist, dass man halt den Champions Hockey League Sieger mal rüberschickt und gegen den Stanley Cup Sieger spielen lässt. Das könnte vielleicht mal interessant sein, und zwar mit der Originalaufstellung. Man hat ja beim World Cup of Hockey bereits schon gesehen, ich meine Team Europa mit Ralf Krüger als Trainer, die sind ins Finale gekommen. Die haben super gespielt. Ich meine, eine Woche später wusste man das gar nicht mal mehr in Nordamerika, beziehungsweise vor allem in den USA. Und ich sehe immer wieder, dass Ralf Krüger als Soccer Coach bezeichnet wird, einzig und allein nur, weil er mal in Sunderland in der Chefetage war. Also er war nicht mal Coach. Und da muss ich manchmal immer wieder einigen Leuten auf die Finger klopfen in Nordamerika und sagen, was sagt ihr da überhaupt für einen Blödsinn? Und das sagt eigentlich alles aus. Er war der Trainer von Team Europe, die sehr weit gekommen sind, super gespielt haben. Spieler aus Deutschland, Schweiz, Slowakei, oder? Also aller Ehren wert, oder? Ja. Die war weit gekommen. Und es ist immerhin World Cup of Hockey und es brauchte ein sehr, sehr starkes Kanada, um sie zu besiegen. Und trotzdem, wo wird einer wie Ralf Krüger, der unser Schweizer Nationaltrainer war, der bei euch in Deutschland ja auch bekannt ist als Deutscher, wird als Soccer-Coach bezeichnet, obwohl er ja NHL-Erfahrung hat natürlich hinter der Bande. Solche Sachen sagen mir eigentlich deutlich auf, man kann nur situativ vielleicht wirklich dieses Reverse Global Series irgendwie einbauen und das sind halt einfach Sachen, die sind halt einfach gegeben. Es besteht viel mehr Interesse im Eishockey-Business von Europa aus für Nordamerika als umgekehrt. Das muss man einfach sagen. Die einzigen Momente, die wirklich vielleicht ausgeglichen sind in Sachen Aufmerksamkeit, das ist während den Olympischen Spielen. Und auch nur dann, wenn die NHL-Spieler dabei sein können.
Ja, guter Punkt. Zum Abschluss vielleicht das Thema nochmal. Da sind wir auch dann wieder bei der Person Gary Bettman, der ja dann aber durchaus auch in der Vergangenheit seine eigene Marke und die NHL so positionieren möchte und so stark haben möchte, dass er dann auch zum Beispiel im Kontext Olympischen Spiele sagt, also er könne sich auch vorstellen, dass das nicht mehr im Rahmen der Winterspiele stattfindet, sondern dass das im Rahmen der Sommerspiele stattfindet, also das Eishockey-Turnier. Also zumindest habe ich sowas auch vor kurzem, jetzt vielleicht mehrere Wochen oder Monate her, auch mal gelesen, woran man ja auch erkennen kann, wie aus seiner Sicht und dann vielleicht auch von der NHL an sich, nicht von allen, aber er steht ja nun mal für die NHL, wie auch auf so ein Thema geblickt wird, ne?
Ja, man muss natürlich auch eins sagen, die IIHF, die hat natürlich die Vermarktungsrechte und die haben extrem viele Möglichkeiten, während den Olympischen Spielen sich zu produzieren, sagen wir mal so, und profitieren natürlich extrem von der Präsenz der NHL-Spieler und von ihrer Strahlkraft. Und ein Vermarktungsmonster wie Gary Bettman sieht das natürlich nicht gerne. Das wäre ja gelacht, wenn man das irgendwie so hinnehmen würde. Und wenn er solche Sachen spricht oder sagt, dann ist es vielleicht ein Schuss vom Bug manchmal. Manchmal macht er auch ernst, aber er möchte halt einfach zeigen, Leute, hört mal zu, wir bringen die besten Spieler. Wir haben sehr viel Risiko in Sachen Versicherungen, in Sachen Spielplangestaltung und so weiter. Wieso sollen wir im zweiten Glied sein, nur weil das jetzt so strukturell so definiert wurde? Ja? Mhm. Und einer wie Gary Bettman ist nicht im zweiten Glied. Und deswegen kam das halt eben so zustande, dass zum Beispiel hat jetzt halt Olympische Spiele stattfinden ohne NHL-Stars. Ich kann es aus der Sicht von Gary Bettman kann ich es verstehen. Aber er hat natürlich auch etwas der Marke etwas geschadet. Aber das hat er hingenommen. Innerhalb des Kontinents waren die Leute völlig auf seiner Seite. Die waren zwar enttäuscht, aber die dachten sich, na gut, er konnte ja nicht anders.
Letzte Frage dazu, weil ich habe auch mit Philipp Grubauer vor der WM hier im Podcast dazu gesprochen, der sagte, wenn er dann mal die Möglichkeit hat, für Deutschland bei einer WM zum Beispiel zu spielen, dann macht er das natürlich auch, weil die Option kommt auch gar nicht oft, die will er vielleicht auch gar nicht so oft haben, weil er natürlich noch weit in der Saison mit seinem Team sein möchte. Wie war das bei den Schweizer Jungs jetzt bei der WM? War das auch ein Stück weit so ein Selbstgänger für die Jungs, die dann von drüben rübergekommen sind zu spielen? Oder hat das da noch mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Diskussion, aber man kann ja vielleicht auch einen Spieler verstehen, der sich das dann noch mal genau überlegt, nach so einer langen und kräftezehrenden Saison dann noch mal eine Weltmeisterschaft zu spielen?
Ja, gut, es ist ja ähnlich wie bei den deutschen Spielern. Also ein Roman Josi war ja nicht dabei und es waren einige nicht dabei. Aber es gibt immer wieder die meisten sind halt wirklich stolz darauf, dann die Schweiz zu vertreten. Und die kommen ja auch, aber längst nicht alle. Und so Schlüsselspieler wie ein Roman Josi, der hätte zum Beispiel sehr schnell während des Spiels gegen die USA erkannt, was schiefläuft und hätte wahrscheinlich dagegen steuern können. Das sind dann halt diese Spieler, die den Unterschied ausmachen, nicht nur auf dem Eis spielerisch, sondern auch taktisch und als Persönlichkeiten, ja. Es war aber schon immer so, wie auch bei euch, gab es immer wieder Spieler, die sich dann sagten, okay, ich hatte meine Zeit an den Weltmeisterschaften, die war gut. Ein Roman Josi war ja auch schon im Finale an einer WM und für ihn sind jetzt halt einfach andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel mal mit Nashville den Stanley Cup zu gewinnen, war ja mal ganz, ganz nahe dran. Aber ja, prinzipiell, Würde man das vom Kräftehaushalt gut managen können, würde, glaube ich, jeder gerne die WM spielen. Ob das jetzt jedes Jahr möglich sein kann oder soll, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil schlussendlich kennt jeder seinen Körper am besten oder auch seine mentale Situation. Ich kann es verstehen, wenn die Spieler nicht kommen. Wenn einer jetzt zum Beispiel nie kommt, dann kann ich es nicht verstehen, ja.
Ja, Joel, ich danke dir recht herzlich. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gebracht, hier mal einen sehr, sehr umfassenden Blick angesichts der Stanley Cup Finalserie auf die NHL, aber auch viele weitere Themen, die damit zusammenhängen, im Eishockey zu besprechen. Wirklich abschließende Frage, jetzt am Donnerstag um 2 Uhr nachts, glaube ich, mitteleuropäischer Zeit geht's los mit Finale 1. Du verfolgst das natürlich. Geht es dann so weit, dass du dir den Wecker stellst oder holst du dir dann morgens gleich die Informationen über Highlights oder wie ist das?
Naja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. jahrelang, jahrzehntelang habe ich natürlich die Spiele von Montreal geguckt. Ja. Und wenn ich nicht live gucken kann, dann kann ich nicht schlafen. Letzte Playoffs, da habe ich halt etwas ändern müssen, weil Montreal ja weit gekommen ist, musste ich viel ändern in meinem Tagesablauf. Ja. Ich hoffe, dass meine Familie nicht zuhört jetzt, aber ich bin halt einer derjenigen, der dann die ganze Nacht chattet und natürlich das verfolgt und ich kann das nicht auslassen. Das geht irgendwie nicht. Liegt nicht in meiner DNA. Und es ist halt, wie soll ich sagen, ich kann nicht schlafen, wenn der NHL läuft.
Okay. Ja, dann das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern höchstwahrscheinlich ähnlich gehen, die sich jetzt auch dann den Wecker stellen oder lange aufbleiben für so eine Stanley Cup-Serie. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen und beim faszinierenden Gucken der Serie. Danke dir recht herzlich für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir.
Ja, super, danke. Ich habe mich auch gefreut.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.